Herzlich willkommen zurück bei den 20 Märchenminuten. Heute ist es ein bisschen eilig mal wieder. Ich musste ein bisschen später erst anfangen mit der Aufnahme, weil ich so furchtbar erkältet bin und einfach die Stimme es nicht zugelassen hat. Deswegen klinge ich noch ein bisschen verschnupft, aber naja, es ist wie es ist. Und ich freue mich weiterzumachen mit dem 12. Kapitel von Heidi. Ich habe auch wieder das ganze Ding, die ganze Aufnahme jetzt gestreamt auf Twitch. Und ich bin mal gespannt, ob es jemanden gibt, der sich das anguckt. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dauert es ungefähr 5 Tage. Danach wird dann die Aufnahme, die ich jetzt gerade live hochlade, oder ich streame halt, Vokabeln, die ich jetzt gerade live streame, die ist noch 5 Tage oder so abrufbar und vielleicht, wenn es jemanden interessiert, mir beim Einlesen zuzugucken oder den Vögelchen in meinem Garten zuzugucken, wie sie sich an dem Birdfeeder, da an dem Futter, an der Futterstelle bedienen. Da ist auf jeden Fall viel los. Aber jetzt geht es weiter mit dem 12. Kapitel und das heißt: Im Hause Sesemann spukt's. Seit einigen Tagen wanderte Fräulein Rottenmeier meistens schweigend und in sich gekehrt im Hause herum. Wenn sie um die Zeit der Dämmerung von einem Zimmer ins andere oder über den langen Korridor ging, schaute sie öfters um sich, gegen die Ecken hin und auch schnell einmal hinter sich, als denke sie, es könnte jemand leise hinter ihr herkommen und sie unversehens am Kleide zupfen. So allein ging sie aber nur noch in den bewohnten Räumen herum. Hatte sie auf dem oberen Boden, wo die feierlich aufgerüsteten Gästezimmer lagen, oder gar in den unteren Räumen etwas zu besorgen, wo der große, geheimnisvolle Saal war, in dem jeder Tritt einen weithin schallenden Widerhall gab und die alten Ratsherren mit den großen weißen Krägen so ernsthaft und unverwandt mit den großen Augen niederschauten, da rief sie nun regelmäßig Tinette herbei und sagte ihr, sie habe mitzukommen, falls etwas von dort herauf oder herunterzutragen wäre. Tinette ihrerseits machte es ebenso. Hatte sie oben oder unten irgendein Geschäft abzutun, so rief sie Sebastian herbei und sagte ihm, er möge sie begleiten, sollte etwas herbeizubringen sein, das sie allein nicht tragen könnte. Wunderbarerweise tat auch Sebastian akkurat dasselbe. Wurde er in die abgelegenen Räume geschickt, so holte er Johann herauf und wies ihn an, ihn zu begleiten, falls er nicht herbeischaffen könnte, was erforderlich sei. Und jeder folgte immer ganz willig dem Rufe, obschon eigentlich nie etwas herbeizutragen war, so dass jeder gut hätte allein gehen können. Aber es schien, als dächte der Hinzugerufene immer bei sich, er könnte den anderen auch bald für denselben Dienst nötig haben. Während sich solches oben zutrug, stand unten die langjährige Köchin tiefsinnig bei ihren Töpfen und schüttelte den Kopf und seufzte, dass ich das noch erleben musste. Es ging im Hause Sesemann seit einiger Zeit etwas ganz Seltsames und Unheimliches vor. Jeden Morgen, wenn die Dienerschaft herunterkam, stand die Haustür weit offen. Aber weit und breit war niemand zu sehen, der mit dieser Erscheinung in Zusammenhang stehen konnte. In den ersten Tagen, da dies geschehen war, wurden gleich mit Schrecken alle Zimmer und Räume des Hauses durchsucht, um zu sehen, ob alles gestohlen sei, denn man dachte, ein Dieb habe sich im Haus verstecken können und sei in der Nacht mit dem Gestohlenen entflohen. Aber da war gar nichts weggekommen. Es fehlte im ganzen Hause nicht ein einziges Ding. Abends wurde nicht nur die Tür doppelt verriegelt, sondern es wurde noch der hölzerne Balken vorgeschoben. Doch es half nichts. Jeden Morgen stand die Tür weit offen. Und so früh nun auch die ganze Dienerschaft in ihrer Aufregung am Morgen herunterkommen mochte, die Tür stand offen, wenn auch ringsum alles noch in tiefem Schlafe lag und Fenster und Türen an allen anderen Häusern noch fest verrammelt waren. Endlich fassten sich Johann und Sebastian ein Herz und machten sich auf die dringenden Zureden der Dame Rottenmeier bereit, die Nacht unten in dem Zimmer, das an den großen Saal stieß, zuzubringen und zu erwarten, was geschehe. Fräulein Rottenmeier suchte mehrere Waffen des Herrn Sesemann hervor und übergab Sebastian eine große Likörflasche, damit Stärkung vorausgehen und gute Wehr nachfolgen könne, wo sie nötig sei. Die beiden setzten sich an dem festgesetzten Abend hin und fingen gleich an, sich Stärkung zuzutrinken, was sie erst sehr gesprächig und dann sehr schläfrig machte, worauf beide an die Sesselrücken sich lehnten und verstummten. Als die alte Turmuhr drüben 12 schlug, ermannte sich Sebastian und rief seinen Kameraden an. Der war aber nicht leicht zu erwecken. So oft Sebastian ihn anrief, legte er seinen Kopf von der einen Seite der Sessellehne auf die andere und schlief weiter. Sebastian lauschte gespannt. Er war nun wieder ganz munter geworden. Es war alles mäuschenstill. Auch von der Straße war kein Laut mehr zu hören. Sebastian schlief nicht wieder ein, denn jetzt wurde es ihm sehr unheimlich in der großen Stille und er rief Johann nur noch mit gedämpfter Stimme an und rüttelte ihn von Zeit zu Zeit ein wenig. Endlich, als es droben schon 1 Uhr geschlagen hatte, war Johann wach geworden und wieder zu klarem Bewusstsein gekommen, warum er auf dem Stuhl sitze und nicht in seinem Bett liege. Jetzt fuhr er auf einmal sehr tapfer hervor und rief, »Nun, Sebastian, wir müssen doch einmal hinaus und sehen, wie es steht. Du wirst dich ja nicht fürchten. Nur mir nach!« Johann machte die leicht angelehnte Zimmertür weit auf und trat hinaus. Im gleichen Augenblick blies aus der offenen Haustür ein scharfer Luftzug her und löschte das Licht aus, das Johann in der Hand hielt. Dieser stürzte zurück, warf den hinter ihm stehenden Sebastian beinahe rücklings ins Zimmer hinein, riss ihn dann mit, schlug die Tür zu und drehte in fieberhafter Eile den Schlüssel um, so oft es ging. Dann riss er seine Streichhölzer hervor und zündete sein Licht wieder an. Sebastian wusste gar nicht recht, was vorgefallen war, denn hinter dem breiten Johann stehend hatte er den Luftzug nicht so deutlich empfunden. Wie er aber jenen nun bei Licht besah, tat er einen Schreckensruf, denn Johann war kreideweiß und zitterte wie Espenlaub. »Was ist es denn? Was ist denn da draußen?« wollte Sebastian wissen.
»Sperrangelweit offen steht die Tür«, keuchte Johann. »Und auf der Treppe eine weiße Gestalt. Siehst du, Sebastian, nur so die Treppe hinauf und husch, verschwunden.«
Sebastian gruselte es den ganzen Rücken hinauf. Jetzt setzten sich die beiden ganz nahe zusammen und regten sich nicht mehr, bis der helle Morgen da war und es auf der Straße anfing, lebendig zu werden. Dann traten sie zusammen hinaus, machten die weit offenstehende Haustür zu und stiegen dann hinauf, um Fräulein Rottenmeier Bericht zu erstatten über das Erlebte. Die Dame war auch schon zu sprechen, denn die Erwartung der zu vernehmenden Dinge hatte sie nicht mehr schlafen lassen. Sobald sie nun vernommen hatte, was vorgefallen war, setzte sie sich hin und schrieb einen Brief an Herrn Sesemann, wie er noch keinen erhalten hatte. Darin hieß es, der Schrecken lähme ihr völlig die Finger. Herr Sesemann möge sich nur sogleich ohne Verzug aufmachen und nach Hause zurückkehren, denn da geschähen unerhörte Dinge. Dann wurde ihm das Vorgefallene mitgeteilt, sowie auch die Nachricht, dass fortgesetzt die Tür jeden Morgen wieder offen stehe, dass also keiner im Hause seines Lebens mehr sicher sei bei der Gestalt allnächtlich offenstehender Hauspforte und dass man überhaupt nicht absehen könne, was für schreckliche Folgen dieser unheimliche Vorgang noch nach sich ziehen könne. Herr Sesemann antwortete umgehend, es sei ihm unmöglich, so plötzlich alles liegen zu lassen und nach Hause zu kommen. Die Gespenstergeschichte sei ihm sehr befremdend. Er hoffe auch, sie sei vorübergehend. Sollte es indessen keine Ruhe geben, so möge Fräulein Rottenmeier an Frau Sesemann schreiben und sie fragen, ob sie nicht nach Frankfurt zu Hilfe kommen wolle. Gewiss würde seine Mutter in kürzester Zeit mit den Gespenstern fertig und diese trauten sich nachher sicher so bald nicht wieder, sein Haus zu beunruhigen. Fräulein Rottenmeier war nicht froh mit dem Ton dieses Briefes. Die Sache schien ihr zu wenig ernst aufgefasst. Dennoch schrieb sie unverzüglich an Frau Sesemann, aber auch von dieser Seite her tönte es nicht eben befriedigender und die Antwort enthielt einige ganz anzügliche Bemerkungen. Frau Sesemann schrieb, sie gedenke nicht extra von Holstein nach Frankfurt herunterzureisen, weil die Rottenmeier Gespenster sehe. Übrigens sei niemals ein Gespenst gesehen worden im Hause Sesemann. Und wenn jetzt eines darin herumfahre, so könne es nur ein lebendiges sein, mit dem die Rottenmeier sich solle verständigen können. Wo nicht, so sollte sie die Nachtwächter zu Hilfe rufen. Aber Fräulein Rottenmeier war entschlossen, ihre Tage nicht mehr in Schrecken zuzubringen. Und sie wusste sich zu helfen. Bis dahin hatte sie den beiden Kindern nichts von der Geistererscheinung gesagt, denn sie befürchtete, die Kinder würden vor Angst Tag und Nacht keinen Augenblick mehr allein bleiben wollen. Und das konnte sehr unbequeme Folgen für sie haben. Jetzt ging sie stracks ins Studierzimmer hinüber, wo die beiden zusammensaßen, und erzählte mit gedämpfter Stimme von den nächtlichen Erscheinungen eines Unbekannten. Sofort schrie Clara auf, sie bleibe keinen Augenblick mehr allein, der Papa müsse nach Hause kommen und Fräulein Rottenmeier müsse zum Schlafen in ihr Zimmer hinüberziehen und Heidi dürfe auch nicht mehr allein sein, sonst könnte das Gespenst auf einmal zu ihr kommen und ihr etwas tun. Sie wollten alle in einem Zimmer bleiben und die ganze Nacht das Licht brennen lassen. Und Hinette müsste nebenan schlafen und Sebastian und Johann müssten auch herunterkommen und die Nacht auf dem Korridor zubringen, damit sie gleich schreien und das Gespenst erschrecken könnten, wenn es etwa die Treppe heraufkommen wollte. Clara war sehr aufgeregt und Fräulein Rottenmeier hatte nun die größte Mühe, sie etwas zu beschwichtigen. Sie versprach ihr, sogleich an den Papa zu schreiben und auch ihr Bett in Claras Zimmer zu stellen und sie nie mehr allein lassen zu wollen. Alle konnten sie nicht in demselben Raume schlafen, aber wenn Adelheid sich fürchten sollte, so müsste Tinette ihr Nachtlager bei ihr aufschlagen. Aber Heidi fürchtete sich mehr vor Tinette als vor Gespenstern, von denen das Kind noch nie etwas gehört hatte, und erklärte gleich, sie fürchte das Gespenst nicht und wolle schon allein in ihrem Zimmer bleiben. Hierauf eilte Fräulein Rottenmeier an ihren Schreibtisch und schrieb an Herrn Sesemann, die unheimlichen Vorgänge im Hause, die sich allnächtlich wiederholten, hätten die zarte Gesundheit seiner Tochter dergestalt erschüttert, dass die schlimmsten Folgen zu befürchten seien. Man habe Beispiele von plötzlich eintretenden epileptischen Zufällen oder Veitstanz in solchen Verhältnissen. Und seine Tochter sei allem ausgesetzt, wenn dieser Zustand des Schreckens im Hause nicht aufgehoben werde. Das half. Zwei Tage später stand Herr Sesemann vor seiner Tür und schellte dergestalt an seiner Hausglocke, dass alles zusammenlief und einer den anderen anstarrte, denn man glaubte nicht anders, als führe der Geist frecherweise noch vor Nacht seine boshaften Streiche aus. Sebastian guckte ganz vorsichtig durch einen halb geöffneten Laden von oben herunter. In dem Augenblick schellte es noch einmal, so nachdrücklich, dass jeder unwillkürlich eine Menschenhand hinter dem tüchtigen Ruck vermuten konnte. Sebastian hatte die Hand erkannt, stürzte durchs Zimmer, Kopf über die Treppe hinunter, kam aber unten wieder auf die Füße und riss die Haustür auf. Herr Sesemann grüßte kurz und stieg ohne weiteres nach dem Zimmer seiner Tochter hinauf. Clara empfing den Papa mit einem lauten Freudenruf. Und als er sie so munter und völlig unverändert sah, glättete sich seine Stirn, die er vorher sehr zusammengezogen hatte. Und immer heiterer wurde sein Gesicht, als er nun von seiner Tochter selbst hörte. Sie sei so wohl wie immer und sie sei froh, dass er gekommen sei. Und sie möge jetzt den Geist, der im Hause herumfahre, ganz gern, weil er doch daran schuld sei, dass der Papa heimkommen musste.
»Und wie führt sich das Gespenst weiter auf, Fräulein Rottenmeier?« fragte nun Herr Sesemann mit einem lustigen Ausdruck in den Mundwinkeln.
»Nein, Herr Sesemann, es ist kein Scherz«, entgegnete die Dame ernst. »Ich zweifle nicht daran, dass morgen Herr Sesemann nicht mehr lachen wird. Denn was im Hause vorgeht, deutet auf Fürchterliches, das hier in vergangener Zeit muss vorgegangen und verheimlicht worden sein.«
»So? Davon weiß ich nichts. Ich muss Sie aber bitten, meine völlig ehrenwerten Ahnen nicht verdächtigen zu wollen. Und nun rufen Sie mir Sebastian ins Esszimmer. Ich will allein mit ihm reden.«
Herr Sesemann ging hinüber und Sebastian erschien. Es war Herrn Sesemann nicht entgangen, dass Sebastian und Fräulein Rottenmeier sich nicht eben mit Zuneigung betrachteten. So hatte er seine Gedanken.
»Komm her, Bursche, und sag er mir ganz ehrlich, hat er nicht etwa selbst ein wenig Gespenst gespielt, um Fräulein Rottenmeier etwas Kurzweil zu machen? »Nein, meiner treu, das muss der gnädige Herr nicht glauben. Es war mir selbst sehr, sehr unheimlich bei der Sache«,
entgegnete Sebastian mit unverkennbarer Ehrlichkeit.
»Na, wenn es so steht, so will ich morgen ihm und dem tapferen Johann zeigen, wie Gespenster bei Licht aussehen. Schäme sich Sebastian, ein junger, kräftiger Bursche, wie er ist, vor Gespenstern davonzulaufen. Nun gehe er unverzüglich zu meinem alten Freund Dr. Klaassen. Meine Empfehlung, und er möchte unfehlbar heute Abend 9 Uhr bei mir erscheinen. Ich sei extra von Paris hergereist, um ihn zu konsultieren. Er müsse die Nacht bei mir warten. So schlimm sei es. Er solle sich danach richten. Verstanden, Sebastian?«
»Jawohl, jawohl. Der gnädige Herr kann sicher sein, dass ich's gut mache.«
Damit entfernte sich Sebastian und Herr Sesemann kehrte zu seiner Tochter zurück, um ihr alle Furcht vor einer Entscheidung zu nehmen, die er noch heute ans nötige Licht stellen wollte. Punkt 9. Als die Kinder zur Ruhe gegangen war und auch Fräulein Rottenmeier sich zurückgezogen hatte, erschien der Doktor, der unter seinen grauen Haaren noch ein recht frisches Gesicht und 2 lebhaft und freundlich blinkende Augen zeigte. Er sah etwas ängstlich aus, brach aber gleich nach seiner Begrüßung in ein helles Lachen aus und sagte, seinem Freunde auf die Schulter klopfend:
»Nun, nun, für einen, bei dem man wachen soll, siehst du noch leidlich gut aus, mein Alter.«
»Nur Geduld, Klaassen«, gab Herr Sesemann zurück. »Derjenige, für den du wachen musst, wird schon schlimmer aussehen, wenn wir ihn erst abgefangen haben.«
»Also doch ein Kranker im Haus und dazu einer, der eingefangen werden muss?«
»Weit schlimmer, Doktor, weit schlimmer. Ein Gespenst im Haus. Bei mir spukt's.«
Der Doktor lachte auf. »Eine schöne Teilnahme ist das, mein Freund«, fuhr Herr Sesemann fort. »Schade, dass meine Freundin Rottenmeier sie nicht genießen kann. Sie ist fest überzeugt, dass ein alter Sesemann hier herumrumort und Schauertaten abbüßt.«
»Wie hat sie ihn denn kennengelernt?« fragte der Doktor, immer noch sehr erheitert.
Herr Sesemann erzählte nun seinem Freunde den ganzen Vorgang und wie noch jetzt allnächtlich die Haustür geöffnet werde nach der Angabe der sämtlichen Hausbewohner und fügte hinzu, um für alle Fälle vorbereitet zu sein, habe er 2 gut geladene Revolver in das Wachlokal legen lassen. Denn entweder sei die Sache ein sehr unerwünschter Scherz, den sich vielleicht irgendein Bekannter der Dienerschaft mache, um die Leute des Hauses in Abwesenheit des Hausherrn zu verängstigen, dann könnte ein kleiner Schrecken wie ein guter Schuss ins Leere nicht unheilsam sei. Oder es handle sich um Diebe, die auf diese Weise erst den Gedanken an Gespenster aufkommen lassen wollten, um nachher umso sicherer zu sein, dass niemand sich herauswage. In diesem Falle könnte eine gute Waffe auch nicht schaden. Während dieser Erklärungen waren die Herren die Treppe hinuntergestiegen und traten in dasselbe Zimmer ein, wo Johann und Sebastian gewacht hatten. Auf dem Tische standen einige Flaschen schönen Weines, denn eine kleine Stärkung von Zeit zu Zeit konnte nicht unerwünscht sein, wenn die Nacht da zugebracht werden musste. Daneben lagen die beiden Revolver und 2 ein helles Licht verbreitende Armleuchter standen mitten auf dem Tisch, denn so im Halbdunkel wollte Herr Sesemann das Gespenst denn doch nicht erwarten. Nun wurde die Tür angelehnt, denn zu viel Licht durfte ja nicht in den Korridor hinausfließen. Es konnte das Gespenst verscheuchen. Dann setzten sich die Herren gemütlich in ihre Lehnstühle und fingen an, sich allerlei zu erzählen, nahmen auch dann und wann dazwischen einen guten Schluck, und so schlug es 12 Uhr, ehe sie sich's versahen.
»Das Gespenst hat uns gewittert und kommt heute wohl gar nicht«, sagte der Doktor jetzt.
»Nur Geduld. Es soll erst um 1 Uhr kommen«, entgegnete Herr Sesemann.
Das Gespräch wurde wieder aufgenommen. Es schlug 1 Uhr. Ringsum war es völlig still. Auch auf den Straßen war aller Lärm verklungen. Auf einmal hob der Doktor den Finger empor. »Psst, Sesemann, hörst du nichts?« Sie lauschten beide. Leise, aber ganz deutlich
hörten sie, wie der Balken zurückgeschoben, dann der Schlüssel zweimal im Schloss umgedreht, jetzt die Tür geöffnet wurde. Herr Sesemann fuhr mit der Hand nach seinem Revolver.
»Du fürchtest dich doch nicht«, sagte der Doktor und stand auf.
»Behutsam ist besser«, flüsterte Herr Sesemann. Er fasste mit der linken den Armleuchter mit drei Kerzen, mit der rechten den Revolver und folgte dem Doktor, der gleichermaßen mit Leuchter und Schießgewehr bewaffnet voranging. Sie traten auf den Korridor hinaus. Durch die weit geöffnete Tür floss bleicher Mondschein herein und beleuchtete eine weiße Gestalt, die regungslos auf der Schwelle stand.
»Wer da?«
donnerte jetzt der Doktor heraus, dass es durch den ganzen Korridor hallte, und beide Herren traten nun mit Lichtern und Waffen auf die Gestalt heran. Sie drehte sich um und tat einen leisen Schrei. Mit bloßen Füßen, im weißen Nachthemdchen, stand Heidi da, schaute mit verwirrten Blicken auf die hellen Flammen und auf die Waffen und zitterte und bebte wie ein Blättchen im Winde, von oben bis unten. Die Herren schauten einander in großem Erstaunen an.
»Ich glaube wahrhaftig, Sesemann, es ist meine kleine Wasserträgerin«, sagte der Doktor.
»Kind, was soll das heißen? Wo wolltest du hin? Wie bist du hier heruntergekommen? Was wolltest du tun?« Schneeweiß vor Schrecken stand Heidi vor ihm und sagte fast,
jetzt trat der Doktor vor. »Sesemann, der Fall gehört in mein Gebiet. Geh ruhig und setz dich wieder in deinen Lehnstuhl drin. Ich will vor allem das Kind hinbringen, wo es hingehört.«
Damit legte er seinen Revolver auf den Boden, nahm das zitternde Kind ganz väterlich bei der Hand und ging mit ihm der Treppe zu.
»Nicht fürchten, nicht fürchten«, sagte er freundlich im Hinaufsteigen. »Nur ganz ruhig sein, da ist gar nichts Schlimmes dabei, nur getrost sein.«
In Heidis Zimmer eingetreten, stellte der Doktor seinen Leuchter auf den Tisch, nahm Heidi auf den Arm, legte sie in ihr Bettchen hinein und deckte sie sorgfältig zu. Dann setzte er sich auf den Sessel am Bett und wartete, bis Heidi sich ein wenig beruhigt hatte und nicht mehr an allen Gliedern bebte. Er nahm das Kind bei der Hand und sagte begütigend,
»So, nun ist alles in Ordnung. Nun sag mir, wo wolltest du hin?«
»Ich wollte nirgends hin, gewiss nicht«, versicherte Heidi. »Ich bin auch gar nicht selbst hinuntergegangen. Ich war auf einmal da.«
»So, so. Und hast du denn geträumt in der Nacht? Weißt du das? So, dass du deutlich etwas sahst oder hörtest?«
»Ja, jede Nacht träumt es mir, immer gleich. Dann meine ich, ich sei beim Großvater und draußen höre ich's in den Tannen rauschen und denke, jetzt glitzern so schön die Sterne am Himmel und ich laufe geschwind und mache die Tür auf an der Hütte und da ist es so schön. Aber wenn ich erwache, bin ich immer in Frankfurt.«
Heidi fing schon an zu kämpfen und zu schlucken an dem Gewicht, das ihr den Hals hinaufstieg.
»Hm, und tut dir denn auch nichts weh? Nirgends? Nicht am Kopfe und nicht im Rücken?«
»Oh nein, nur hier drückt es wie ein großer Stein immerfort.«
»Mhm, etwa so, wie wenn man etwas gegessen hat und wollte es nachher lieber wieder zurückgeben?«
»Nein, nur so, wie wenn man ganz stark weinen sollte.«
»So, so. Und weinst du denn so recht herauf?«
»Oh nein, das darf man nicht. Fräulein Rottenmeier hat es verboten.«
»Oh, dann schluckst du es herunter zum anderen, nicht wahr? So?
Nun, du bist doch recht gern in Frankfurt, oder?« »Oh ja«, war die leise Antwort. Sie klang aber so, als bedeutete sie eher das Gegenteil.
»Hm, und wo hast du mit deinem Großvater gelebt?«
»Immer auf der Alm.«
»So, so. Da ist es doch nicht so besonders kurzweilig. Eher ein bisschen langweilig, oder?«
»Oh nein, da Da ist es so schön, so schön.
Heidi konnte nicht weiter. Die Erinnerung, die eben durchgemachte Aufregung, das lang verhaltene Weinen überwältigten die Kräfte des Kindes. Gewaltsam stürzten ihr die Tränen aus den Augen und sie brach in lautes, heftiges Schluchzen aus. Der Doktor stand auf. Er legte freundlich Heidis Kopf auf das Kissen nieder und sagte: "So, noch ein klein wenig weinen. Das kann nichts schaden. Und dann schlafen. Morgen wird alles gut." Dann verließ er das Zimmer. Wieder unten in die Wachtstube eingetreten, ließ er sich dem harrenden Freunde gegenüber in den Lehnstuhl nieder und erklärte dem mit gespannter Erwartung Lauschenden: "Sesemann, dein kleiner Schützling ist erstens mondsüchtig. Völlig unbewusst hat sie allnächtlich als Gespenst die Haustür aufgemacht und einer ganzen Mannschaft den Schrecken ins Gebein gejagt. Zweitens wird das Kind von Heimweh verzehrt, sodass es schon jetzt fast auf Haut und Knochen abgemagert ist und noch völlig werden würde. Also schnelle Hilfe. Für das erste Übel und die in hohem Grade stattfindende Nervenaufregung gibt es nur ein Heilmittel, nämlich, dass du sofort das Kind in die heimatliche Bergluft zurückversetztest. Für das zweite gibt es ebenfalls nur eine Medizin, nämlich dieselbe. Demnach reißt das Kind morgen ab. Das ist mein Rezept." Herr Sesemann war aufgestanden. In größter Aufregung lief er das Zimmer auf und ab. Und jetzt rief er auf: "Mondsüchtig, krank, Heimweh, abgemagert in meinem Haus, das alles in meinem Hause und niemand sieht und weiß etwas davon. Und du, Doktor, du meinst, das Kind, das frisch und gesund in mein Haus gekommen ist, schicke ich elend und abgemagert seinem Großvater zurück? Nein, Doktor, das kannst du nicht verlangen, das tue ich nicht, das werde ich nie tun. Jetzt nimm das Kind in die Hand, mach Kuren mit ihm, mach, was du willst. Aber mach es mir heil und gesund und dann will ich es heimschicken, wenn du es willst. Aber erst hilfst du." "Sesemann", entgegnete der Doktor ernsthaft, "bedenke, was du tust. Dieser Zustand ist keine Krankheit, die man mit Pulvern und Pillen heilt. Das Kind hat eine zähe Natur. Wenn du es jetzt gleich wieder in die kräftige Bergluft hinaufschickst, an die es gewöhnt ist, so kann es wieder völlig gesunden. Wenn nicht, du willst doch nicht, dass das Kind dem Großvater todkrank oder gar nicht mehr zurückkomme." Herr Sesemann war erschrocken stehen geblieben.
"Ja, wenn du so redest, Doktor, dann ist wohl nur ein Weg. Dann muss sofort gehandelt werden."
Mit diesen Worten nahm Herr Sesemann den Arm seines Freundes und wanderte mit ihm hin und her, um die Sache noch ein bisschen weiter zu besprechen. Dann brach der Doktor auf, um nach Hause zu gehen, denn es war unterdessen viel Zeit vergangen. Und durch die Haustür, die diesmal vom Herrn des Hauses aufgeschlossen wurde, drang schon der helle Morgenschimmer herein.
Puh, heute war mal wieder ein bisschen länger. Also, das arme Kind, das arme Kind, was für eine Qual. Und, kein Wunder, wenn man so lange das Weinen unterdrückt, da wird einem doch irgendwie ganz mitleidig zumute. Aber jetzt passieren ja neue Dinge. Ich bin mal gespannt, wie es nächste Woche weitergeht. Und ich danke fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Sonntag, wenn es gleich soweit ist und ihr meiner Folge hier zuhören könnt. Bis dann. Tschüss.